Also, Getränke sind da, Essen auch, zwei Flaschen Sekt, Bier, alkoholfreies Zeug, Chips, Kuchen. Ich glaube, wir haben alles.
Tofu?
Haben wir.
Gut.
Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum wir für eine Geburtstagsfeier einen einzelnen Block Tofu brauchen.
Stand auf der Liste.
Auf der Liste steht auch, dass wir alte Schuhe nicht unbeaufsichtigt im Flur stehen lassen sollen.
Dann würde ich mich dran halten.
Wer kommt heute eigentlich?
Gäste.
Ja, ach. Ich frage nur, warum bei einem davon steht, bitte Badezimmer vorher gründlich reinigen.
Das solltest du sowieso machen, wenn Gäste kommen.
Hab ich.
Dann gibt's doch kein Problem.
Und bei einem anderen steht, wir sollen Regenschirme nicht wegwerfen, egal wie kaputt sie aussehen. Und irgendjemand braucht offenbar sehr viel Platz.
Sehr viel.
Wie viel?
Ich habe das Wohnzimmer freigeräumt.
Für einen Gast.
Sicher ist sicher.
Okay. Getränke, Kuchen, Tofu. Badezimmer sauber, Schuhe unter Beobachtung, Wohnzimmer leer. Fehlt noch was?
Ich würde das Fenster zumachen.
Warum?
Wegen der Wäsche.
Was ist mit der Wäsche?
Mach einfach das Fenster zu.
Also ich wollte eigentlich nur unseren Geburtstag feiern.
Ja, tun wir doch.
Ja, mit wem denn?
Das finden wir gleich raus. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen, mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Wir sind Svea und Mario Obscura.
Okay. Und heute feiern wir Geburtstag.
Ja, ich heiße gar nicht Mario übrigens.
Ach, wirklich?
Ja, heute lohnt sich das mal so richtig, unsere Bilder anzuschauen. Ihr werdet merken, warum, denn unsere Gäste, die wir heute da haben, werden natürlich alle bebildert. Ja, jetzt haben wir heute den 18.08.2026. Am 19.08.2025 kam unsere allererste Folge. Das ist also jetzt fast unser allererster Geburtstag. Aber wir nehmen das mal als Geburtstagsfolge. Und deswegen allen ein ganz, ganz dickes Dankeschön fürs Zuhören und hoffentlich dabei bleiben. Egal, ob ihr von Anfang an dabei seid oder später dazugekommen seid. Es freut uns sehr, mit euch feiern zu können. Und neben euch auf der Gästeliste stehen die Yokai. Svea wird uns jetzt einordnen können aus dem Kopf, was das für Dinger sind und womit wir es heute zu tun haben auf unserer Gästeliste.
Ich freue mich richtig doll, dass wir so tolle Gäste heute haben, neben unseren Zuhörenden natürlich. Die Yokai, das sind ja, also ist jetzt anders würde ich das vorlesen, das ist wirklich aus dem Kopf, deswegen haut mich nicht, falls es nicht ganz stimmt, aber es sind eigentlich Fabelwesen aus der japanischen Mythologie, oder?
Ja.
genau, und in unserer, ich glaube, das war die zweite Folge oder dritte mit dem...
Zweite, die, ja. Ja, also zweite Radio Obscura-Folge.
Genau, zweite Radio Obscura-Folge. Da ging es schon einmal um Jurogumo. Das war meine erste Textfolge, da bin ich ganz stolz drauf. Genau, und da haben wir auch schon über den Kasa Obake gesprochen. Dazu kommen wir auch gleich. Und da habe ich zu Tim gesagt, darüber möchte ich auch mal eine Folge machen. Und jetzt, fast ein Jahr später, also eine Woche weniger als ein Jahr, zwei Wochen weniger als ein Jahr, scheiß drauf. Machen wir das endlich?
Nein, wir sind doch live an unserem Geburtstag und nehmen nicht vorher auf.
Ja, Entschuldigung.
Ach, hast du nicht unsere Tricks?
Ja, aber das ist ja, die Folge kam ja zwei Wochen nach unserer ersten Folge.
Nee, die kamen ja direkt, die kamen am ersten Tag.
Ja, mein Gott, das stimmt. Schon alles so lange her, ein Jahr.
Ja, wir haben die ersten drei haben wir an einem Tag veröffentlicht.
Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall freue ich mich total und das ist der bunteste und, glaube ich, wahrscheinlich wirste Geburtstag, den ich jemals oder bisher auf jeden Fall gefeiert habe.
So, wir haben uns hier mit Wasser und mit Gummibärchen bewaffnet. Das heißt, wir haben wieder Snacks dabei, aber nur in Essensform, nicht in Textform. Und wir werden heute nicht eine große zusammenhängende Story wie sonst immer haben, sondern wir haben 8 Yokai mitgebracht, die wir besonders absurd oder lustig finden. Und genau, werden abwechselnd eins vorstellen, dazwischen immer mal ein bisschen quatschen. Und jetzt fängt es an zu regnen.
Stellt euch vor, ihr seid nachts unterwegs und es regnet. Nicht besonders stark, aber genug, dass man sich über einen herumliegenden Regenschirm wahrscheinlich freuen würde. Nur liegt dieser Regenschirm nicht herum. Er kommt euch entgegen, hüpfend auf einem einzigen Bein mit einem großen Auge und einer langen Zunge, die ihm aus dem Schirm hängt. Das ist ein Kasa Obake, manchmal auch Karakasa Koso genannt. Und damit herzlich willkommen bei einem Yokai, bei dem man sich ziemlich sicher sein kann, dass irgendwann jemand gesagt hat, ein lebender Regenschirm wäre schon seltsam, aber da geht noch was. Das Ergebnis gehört heute zu den bekanntesten Yokai überhaupt. Der klassische Kasa Obake besteht aus einem alten japanischen Papierschirm, meistens einem sogenannten Wakasa, dem ein einzelnes Auge, zwei Arme, ein Bein und eben diese bemerkenswert lange Zunge gewachsen sind. Je nach Darstellung fehlen auch mal die Arme oder andere Details verändern sich, aber das Grundprinzip bleibt dasselbe. Regenschirm plus Körperteile. Fertig ist das Wesen. Das Kuriose daran ist, dass der Kasa Obake zwar sofort wiederzuerkennen ist, wir aber erstaunlich wenig darüber wissen, was er eigentlich macht. Bei vielen anderen Yokai gibt es Geschichten darüber, wo sie leben, wem sie begegnen und was diese Begegnungen für die Betroffenen bedeuten. Der Kasa Obake hat dagegen keine große klassische Erzählung, die jeder in Japan seit Jahrhunderten kennt. Er frisst keine Menschen, bewacht keinen heiligen Ort und fordert auch keine Opfer. Meistens steht oder hüpft er einfach herum und sieht dabei aus, als hätte ein Regenschirmwesen beschlossen, dass seine bisherige Existenz nicht albern genug war. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Figur erst gestern erfunden wurde. Übernatürliche Schirme tauchen schon in älteren japanischen Bildtraditionen auf und spätestens in der Edo-Zeit werden solche Wesen Teil einer immer größer werdenden Bilderwelt der Yokai. Im 19. Jahrhundert begegnen uns einbeinige Schirmmonster dann auch in populären Drucken. Das Metropolitan Museum of Art besitzt zum Beispiel einen Holzschnitt von Gusatai Hirosata aus dem Jahr 1857. Darauf trifft ein Kabuki-Schauspieler auf ein Wesen, das als Kasa Ippon Ashi bezeichnet wird, also als einbeiniger Regenschirm. Das Motiv war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich verständlich genug, dass niemand noch eine Gebrauchsanweisung daneben drucken musste. Heute wird der Kasa Obake häufig den Tsukumogami zugerechnet. Das sind Gegenstände, die nach langer Zeit ein Eigenleben entwickeln können. Besonders bekannt ist die Vorstellung, dass Dinge nach 100 Jahren beseelt werden. Bei einem alten Papierschirm funktioniert diese Idee natürlich hervorragend. Jahrzehntelang hält er Menschen den Regen vom Kopf. Irgendwann wird er kaputt in eine Ecke gestellt und statt sich damit abzufinden, entwickelt er ein Auge und hüpft davon. Historisch ist diese Verbindung allerdings nicht ganz so sauber, wie sie klingt. Wir können nicht einfach sagen, dass jeder Kasa Obake ein 100 Jahre alter Schirm ist und die Figur genau aus dieser Vorstellung entstanden sei. Sicherer lässt sich verfolgen, wie sich das Bild des lebendigen Regenschirms über die Zeit entwickelt und schließlich zu jener Figur wird, die heute in Yokai-Büchern, Manga, Anime und Spielen sofort erkennbar ist. Eigentlich passt das sehr gut zu ihm, denn der Kasa Obake braucht keine ausgefeilte Legende. Sein ganzer Reiz steckt in einer sehr einfachen Idee. Ein völlig gewöhnlicher Gegenstand macht plötzlich etwas, das er nicht machen sollte. Wer einen alten Schirm irgendwo stehen sieht, denkt sich normalerweise nichts dabei. Wenn dieser Schirm zurückschaut, sieht die Sache schon anders aus. Möglicherweise ist es genau diese Einfachheit, die ausgerechnet Kasa Obake so langlebig macht. Japanische Yokai müssen nicht immer große Dämonen sein, die Menschen verschlingen oder ganze Dörfer heimsuchen. Manche sind gefährlich, andere unheimlich, wieder andere eher lästig oder einfach absurd. Der Kasa Obake gehört ziemlich eindeutig zur letzten Gruppe. Es geht eben auch mal ohne komplexe Mythologie. Was man tun soll, wenn einem tatsächlich einer begegnet, verrät die Überlieferung leider nicht. Wahrscheinlich gibt es dafür auch keinen Grund. Im schlimmsten Fall steht man nachts im Regen einem hüpfenden Schirm gegenüber, der einem die Zunge rausstreckt. Es gibt schlechtere Begegnungen mit dem Übernatürlichen.
Es gibt gute Gründe, ein Badezimmer regelmäßig zu putzen. Schimmel zum Beispiel, Bakterien, Gerüche, Kalkablagerungen. Und falls euch das alles noch nicht überzeugt, hätte die japanische Folklore einen weiteren Grund anzubieten. Irgendwann kommt nachts ein kleines Wesen mit einer sehr langen Zunge vorbei und leckt den Dreck weg. Durchaus praktisch, oder? Ist das aber nur so lange, bis man sich einen Akaname einmal genauer anschaut. Der Name bedeutet ungefähr Schmutzlecker oder Ablagerungslecker und das beschreibt seine Tätigkeit ziemlich gut. Akaname werden als kleine, menschenähnliche Wesen dargestellt, oft mit struppigem Haar, langen Krallen und einer Zunge, die deutlich länger ist, als eine Zunge sein sollte. Nachts sollen sie in ungepflegte Bäder schleichen und dort den Schmutz ablecken, der sich auf Böden, Wänden und an den Badegefäßen gesammelt hat. Wobei Badezimmer schnell das falsche Bild erzeugt. Wir befinden uns nicht in einer modernen Wohnung mit Fliesen, Dusche und einem Regal voller Shampooflaschen. In der Edo-Zeit, aus der eine der bekanntesten Darstellungen des Akaname stammt, sahen japanische Badebereiche anders aus. Holz, Feuchtigkeit und Wärme gehörten selbstverständlich dazu und wenn solche Räume nicht gepflegt wurden, sammelten sich dort Ablagerungen und Schmutz. Genau dafür gibt es im Japanischen das Wort Aka. Dort sitzt 1776 bei Toriyama Sekien ein Akaname. Sekien veröffentlicht in diesem Jahr den ersten Teil seines Gazuhiyaki Yagyo, einer illustrierten Sammlung von Yokai. Das Buch ist für unsere Geburtstagsfolge ohnehin ein kleines Geschenk, weil darin zahlreiche Wesen auftauchen, deren Aussehen bis heute davon geprägt ist, wie Sekien sie dargestellt hat. Beim Akaname sehen wir eine kleine Gestalt, die sich in einen dunklen Badebereich hineinbeugt. Die Haare hängen wild vom Kopf, die Hände enden in Krallen und aus dem Mund kommt diese lange Zunge, mit der das Wesen offenbar gerade seiner einzigen bekannten Beschäftigung nachgeht. Es leckt. Das ist nicht besonders majestätisch, aber immerhin hat der Akaname damit eine klarere Aufgabenbeschreibung als der Kasaobake. Ganz erfunden hat Sekien die Idee vermutlich nicht. Bereits aus dem späten 17. Jahrhundert kennen wir ein verwandtes Wesen namens Akaneburi, das ebenfalls mit dem Schmutz in Badehäusern verbunden wird. Wie genau daraus der Akaname wurde, lässt sich nicht lückenlos rekonstruieren. Bei Sekien bekommt das Wesen aber jene Form und vor allem jenen Namen, unter dem es heute bekannt ist. Die naheliegende Erklärung lautet natürlich, dass hinter dem Akaname eine ziemlich praktische Warnung steckt. Haltet eure Bäder sauber, sonst kommt nachts etwas Widerliches vorbei. Und das funktioniert als Interpretation hervorragend. Schwieriger wird es nur, wenn daraus die Behauptung wird, der Akaname sei eigens erfunden worden, damit Kinder das Badezimmer putzen. Dafür gibt es keinen guten Beleg. Es ist eine dieser Erklärungen, die so schön passen, dass sie irgendwann selbst wie alte Folklore klingen. Die eigentliche Vorstellung braucht diese Erklärung aber gar nicht. Ein feuchter, ungepflegter Badebereich ist ohnehin ein ziemlich guter Ort für Geschichten. Nachts ist er dunkel, das Holz arbeitet, Wasser tropft irgendwo und in den Ecken sammelt sich genau das Zeug, das man tagsüber lieber entfernt hätte. Wenn daraus irgendwann die Vorstellung entsteht, dass dort etwas lebt, ist der Schritt zum Akaname zumindest nicht mehr besonders groß. Gefährlich ist er in den klassischen Darstellungen übrigens nicht unbedingt. Er wartet nicht darauf, jemanden ins Bad zu ziehen und es gibt auch keine große Überlieferung darüber, dass Menschen reihenweise von Akaname angegriffen worden wären. Sein eigentliches Talent besteht darin, einen ohnehin unangenehmen Raum noch ein bisschen unangenehmer zu machen. Und das schafft er ziemlich effizient. Denn wenn man weiß, dass der Akaname nur dort auftaucht, wo genug Dreck für ihn übrig geblieben ist, bekommt seine Anwesenheit fast etwas Beleidigendes. Andere Yokai erscheinen, weil man nachts den falschen Weg genommen oder irgendeine übernatürliche Grenze überschritten hat. Wenn der Akaname bei euch auftaucht, habt ihr einfach nicht ordentlich geputzt. Insofern ist er vielleicht weniger ein Monster als eine sehr drastische Form der Haushaltskritik. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich zwischen Bartputzen und kleiner nackter Mann leckt nachts den Boden abwählen darf, hole ich den Reiniger. So, ja, unsere ersten beiden Gäste sind da. Du hast Tsukumogami gesagt, also Gegenstände, die nach langer Zeit rumstehen und dann zu Monstern werden oder zu Yokai werden. Mhm. Was wäre in deinem Haushalt ein potenzieller Yokai? Welche Gegenstände würden sich bei dir wahrscheinlich verwandeln? Also ich glaube, was war es beim Regenschirm? 100 Jahre, so lange lässt du es natürlich nicht stehen, aber...
Ja,
aber
gerade sagen, das ist eine gute Frage. Ich habe aktuell leider total coole Sachen. Meine Gitarre, die habe ich super lange nicht angefasst. Oder meine Yogamatte oder so. Bei dir?
Mein Wasserkocher.
Den benutze ich jeden Tag.
Aber ja gut, wofür, ne? Ich trinke ja keinen Tee. Und Glühwein kann man da, glaube ich, auch nicht reinhauen, ne?
Aber wie kochst du? Du trinkst auch keinen Kaffee, ne?
Nee.
Krass.
Deswegen, ich weiß gar nicht, wie es da drin aussieht. Das ist vielleicht sogar schon so eine Zivilisation entstanden, die mich als Gott feiert, weil ich immer mal reingucke. Aber ich glaube, ja, das wäre mein Wasserkocher, der Eierkocher, weil ich auch nie Eier da habe zum Essen. Das heißt also, ja, im Grunde wären es bei mir Küchengegenstände. Ich glaube jetzt hier so im so Wohnzimmergegenstände eher weniger.
Ich habe mir mal eine Brotmaschine habe ich auf der Straße gefunden. Weißt du das noch?
Stimmt, ja.
Da habe ich Tim ganz stolz ein Bild geschickt, weil ich nachts beim nächtlichen Spaziergang.
Also wirklich nachts, ne? Das war irgendwie
5, 6 Uhr. Also eigentlich schon morgens. Wir können ja sagen, es war ein morgendlicher Spaziergang. Dass ich vielleicht nicht geschlafen hatte davor, ist ja irrelevant. Auf jeden Fall habe ich da eine Brotmaschine gefunden. Und ich war total stolz. Aber ich habe sie einmal benutzt und dann nie wieder.
Das Foto, das war jetzt kein Foto von wegen so ein schönes Selfie mit ich und meinen Brotkasten, sondern man konnte so erahnen auf dem verwackelten Bild, dass du da eine Maschine in der Hand hältst. Weil, ja, es war halt auch sehr kalt. Da hat sie bestimmt auch sehr gezittert.
Ja. Aber das, ich glaube, eine Brotmaschine wäre wirklich ein schlimmer Yokai. Da ist ja so ein riesiges Sägeblatt da drin.
Ja, aber wenn er auch einfach nur rumsteht und die ganze Zeit nur dieses Geräusch macht, dann ja. Und sonst einfach keine Funktion hat. Deswegen auch der Eierkocher soll er machen. Oh, hallo Hollywood, ich habe eine Horrorfilm-Idee für einen Yokai-Eierkocher, der Männer anfällt. Nein, also Hodenwitze haben wir heute noch genug in der Folge, deswegen lassen wir das einfach mal so stehen. Ja, genau. Also ja, ich glaube, die meisten Küchen, gerade hier so Milchaufschäumer wäre auch. Ja gut, jetzt muss man halt unterscheiden, ne? Was wäre ein cooler Yokai und was wäre ein cooler Horrorfilm. Oh, nee, das ist heute nicht Thema, aber ich habe gerade richtig gute Horrorfilmideen. Hollywood, meldet euch. Bitte erst in 3 Wochen, wenn ich aus Legoland zurück bin, dann habe ich Zeit, wenn ich das Olivia Rodrigo Lego Set aufgebaut habe. So, aber jetzt kommen wir nochmal zu der eigentlichen Frage hier, die ich mir jetzt spontan ausdenke, die überhaupt nicht im Skript steht. Im Regen stehen oder Bart putzen? Da kann man perfekt bei Podcasts hören. Was war deine Lieblingsfolge von mir? Und von dir, also von den Folgen, die wir jeweils einzeln hatten. Sprich, Roskill und Astrobolt zählt nicht. Mhm. Und das andere, Fire Festival, ist mir auch zusammen. Hat man noch was zusammen? Nee. Ach ja, Weihnachten und Silvester gilt auch nicht.
Ich mag alle unsere Folgen total gerne. Ich fand natürlich meine Lorax-Folge, auch wenn es auch eigentlich keinen großen Sinn hat, dieser Lorax-Folge gab, fand ich richtig super. Einfach nur, weil ich das mal völlig frei entscheiden durfte. Nein, ich entscheide natürlich alle Themen selbst. Aber ich glaube, tatsächlich, ich fand, ohne Scheiß, das ist total blöd, aber das ist wirklich eine unserer ersten Folgen, wenn nicht, es war unsere erste Folge, aber The Terror hat irgendwie richtig Spaß gemacht. Und das war für mich noch so voll aufregend und so. Und irgendwie höre ich mir die manchmal ganz gerne an und finde es ganz lustig, irgendwie auch zu hören. Weil so natürlich sind wir jetzt...
Erwachsen.
Oder, wir sind jetzt erwachsen geworden quasi. Nein, aber es ist ja schon irgendwie auch ein Move gewesen, sich dann irgendwie mal da vor ein Mikrofon zu setzen. So.
Vor noch schlechte Mikrofone damals.
Genau, ja. Das waren auch noch andere Mikrofone, das muss man auch nochmal dazu sagen. So, ne? Und einfach irgendwie, was man so für ein Gefühl, also das ist ja irgendwie, ja komm, wir laden jetzt mal irgendwas ins Internet hoch. So viele Leute laden irgendwas ins Internet hoch und das war dann so der Entschluss, dass wir das auch mal machen. Und mit der unglaublich besonderen Idee kommen und einen Podcast machen. Das machen ja nicht so viele Menschen im Internet.
Das stimmt, ich kenne auch keine Podcasts generell.
Nee. Ich finde, das ist
schon sehr... Haben wir Podcast erfunden?
Quasi.
Auch schon also, krass, wenn man darüber nachdenkt.
Ja, das hat auf jeden Fall... Das hat sich sehr erfinderisch angefühlt, diese Folge. Und ich fand meinen Hexenrundkurs, glaube ich, auch richtig geil.
Der
hat richtig Spaß gemacht auch. Ich mag das ja auch. Oder da haben wir auch... oder über Hexen... Finde ich, redet man oft oder die Begriffe benutzt man oft daraus und so. Und das ist irgendwie voll nah, aber gleichzeitig hat mir das auch Spaß gemacht, sich da mal ein bisschen mehr reinzufuchsen irgendwie.
Ja.
Und bei dir so? Eigentlich könnte ich noch mehr Folgen sagen, aber irgendwie ist das jetzt ein bisschen schnulzig.
Ich würde auch gerade sagen, ich möchte jetzt auch voll entscheiden, was jetzt aus einem Jahr...
Das sind so viele Folgen.
...von meinen Folgen lieben. Also klar, so Terror, weil es die erste war und Mayhem, weil es so absurd ist. Aber ich schwanke zwischen Titanic und Mount Everest.
Stark auch, ja. Die fand ich auch beide sehr cool.
Das waren, glaube ich, auch die ersten, die über eine Stunde damals waren.
Ist den HörerInnen das wohl überhaupt aufgefallen, dass wir viel länger geworden sind?
Ja, also die sind, wir sind in letzter Zeit länger geworden, das stimmt. Aber gerade bei so also Themen wie Titanic und Mount Everest, da ist es jetzt, da ist es jetzt nicht so, dass es dadurch dann weniger Leute gehört haben. Im Gegenteil, die populären Themen, die haben uns ja Millionen beschert.
Aber ich muss ganz kurz noch einhaken, weil eine Sache muss ich dazu sagen, ich fand die All Apologies Seattle-Folgen.
Stimmt.
Die haben auch richtig Spaß gemacht, die fand ich auch sehr cool.
Ja, Ja, aber einfach, weil auch der Film Everest, weil ich den auch so gerne gucke, das ist, glaube ich, einer der wenigen Filme, die ich immer anmachen kann, egal wie es mir geht. Und weil ich so gerne Post-Rock höre. Und da hat ja jedes Album einfach mit Bergen zu tun, warum auch immer. Also auch die Instrumentalalben, da ist immer irgendwie ein Berg abgebildet oder es heißt irgendwas mit Mountain. Wahrscheinlich mag ich deswegen Everest. Deswegen nehme ich jetzt bei mir selber, nehme ich Everest. Ich mag ja auch Raumfahrt sehr gerne. Ich bin ja ein kleiner Raumfahrt-Science-Fiction-Fan. Deswegen die Challenger jetzt, das ist klar, ich gehe regelmäßig auf den Everest. Ich bin auch regelmäßig im All. Ich habe halt so teure Hobbys. Aber ich glaube wirklich, Everest würde ich nehmen, ja. Titanic, Tauchen mache ich auch super gerne. Das sind halt immer so Themen aus meinem Leben halt, ne? Jetzt bei deinen Folgen, ich weiß noch, dass ich glaube, das war Philadelphia, der Talk, wo wir drüber gesprochen haben, wer von uns nackt ist, ob wir nackt sein müssen, wo wir darüber gesprochen haben, ob wir nackt sein müssen beim Teleportieren und wer von uns unsichtbar ist und wer die Zeit anhalten, teleportieren und unsichtbar, das waren die beiden Superkräfte, die wir übrigens gestritten haben, wer welche bekommt. Das war sehr interessant. Ja, und sonst glaube ich auch, ich habe gerade überlegt, jetzt bei den Neueren, irgendwie so Phoebe, aber sonst würde ich auch sagen Seattle, glaube ich, bei dir dann. Ja, genau. Das waren unsere Lieblingsfolgen aus einem Jahr Radio Obscura. Kommentiert oder schickt uns gerne mal eine Nachricht, was euch am besten gefallen hat. Das hilft uns natürlich auch, um zu gucken, welche Themen machen euch mehr Spaß, welche weniger. Oder vielleicht auch der Aufbau, die Länge, die ihr da Präferenzen habt, die wir dann beachten können. Dann schreibt uns das gerne mal. Aber wir wissen natürlich auch, wir können es nicht jedem recht machen, denn Güte einer Folge liegt auch immer im Auge des Betrachters. Und beim Thema Auge, da fällt mir unser nächster Gast ein, Shirime. Wir befinden uns in Kyoto, irgendwann in der Edo-Zeit. Ein Samurai ist nachts zu Fuß unterwegs, als er bemerkt, dass ihm ein Mann folgt. Das allein ist noch kein Grund zur Panik, aber irgendwann ruft der Fremde ihn zu, er solle warten. Der Samurai bleibt stehen und fragt, was der Mann von ihm will. Darauf bekommt er keine besonders hilfreiche Antwort. Der Fremde zieht seine Kleidung aus, dreht dem Samurai den Rücken zu, beugt sich nach vorne und spreizt seine Pobacken. Ich möchte an dieser Stelle kurz festhalten, dass wir uns noch immer in einer japanischen Yokai-Geschichte befinden. Denn dort, wo der Samurai jetzt eigentlich einen Hintern erwarten würde, öffnet sich plötzlich ein großes, leuchtendes Auge. Das ist Shirime. Eigentlich wollte mir sowas rausschneiden, aber ich lasse das jetzt drin.
Oh, ey, du bist so ein kleines Kind, manchmal.
Der Name lässt sich ziemlich direkt übersetzen. Shiri bedeutet Hintern. Wow, das erzähle ich im Stadion das nächste Mal.
Warum? Ach so, ach.
Ich habe es geschrieben, aber jetzt fällt mir gerade erst... Cool. Shiri bedeutet Hintern, Me bedeutet Auge. Shirime ist also das Hinternauge. Und falls ihr gerade auf eine komplizierte Erklärung wartet, die wird nicht kommen. Das Wesen heißt tatsächlich so, weil es ein Auge am Hintern hat. Das Interessante an Shirime ist eigentlich, dass diese Geschichte nicht einfach aus irgendeiner modernen Sammlung kurioser japanischer Monster stammt. Wir können sie bis zu einer Bildrolle aus dem 18. Jahrhundert zurückverfolgen, die mit dem Dichter und Maler Yosa Buson verbunden ist. Buson gehört zu den bedeutenden Haiku-Dichtern der Edo-Zeit und war gleichzeitig ein erfolgreicher Maler. Auf einer seiner Yokai-Rollen findet sich auch Shirime, zusammen mit der Geschichte von der nächtlichen Begegnung in Kyoto. Das Original dieser Rolle ist heute nicht mehr erhalten. Bekannt ist der Inhalt durch eine spätere Kopie bzw. Reproduktion. Das ist bei solchen Überlieferungen wichtig, weil wir eben nicht so tun sollten, als hätten wir einen lückenlosen Stammbaum dieses Wesens über viele Jahrhunderte. Was wir haben, ist eine konkrete historische Darstellung aus dem Umfeld Busons. Und die reicht vollkommen aus, um festzustellen, dass sich bereits im Japan des 18. Jahrhunderts jemand hingesetzt hat und dieses Wesen dokumentiert hat. Was diese Geschichte besonders schön macht, ist das, was nach der Enthüllung des Auges passiert. Nichts. Das Shirime greift den Samurai nicht an, es frisst ihn nicht, es verflucht ihn nicht, es stellt ihm keine Aufgabe und verlangt auch nichts dafür, dass er weitergehen darf. Die eigentliche Pointe der Begegnung besteht offenbar darin, einem nächtlichen Reisenden den Hintern zu zeigen, dort ein großes leuchtendes Auge zu öffnen und damit einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und ich finde, das reicht auch. Denn Shirime gehört zu einer Seite der Yokai-Welt, die schnell verloren geht, wenn wir all diese Wesen einfach unter dem Begriff japanische Monster zusammenfassen. Nicht jeder Yokai braucht eine gefährliche Funktion. Manche Geschichten leben von einem einzigen seltsamen Moment, den jemand erzählt, weitererzählt und irgendwann auch zeichnet. Beim Shirime ist dieser Moment so klar, dass man nach fast 300 Jahren noch immer ziemlich genau versteht, warum sich Menschen daran erinnern. Man sollte trotzdem vorsichtig damit sein, aus dieser einen Darstellung zu viel abzuleiten. Es gibt keine große Sammlung alter Shirime-Geschichten, aus der wir erfahren würden, wo diese Wesen leben, warum sie Augen am Hintern besitzen oder ob sie sich vielleicht jedes Jahr zu einem Shirime-Treffen versammeln und sich dann angucken. Die Überlieferung ist erstaunlich schmal. Spätere Yokai-Lexika und moderne Popkultur haben das Wesen bekannter gemacht, aber die historische Grundlage bleibt im Wesentlichen diese eine herrlich absurde Begegnung. Es gibt übrigens Versuche, Shirime mit anderen gesichtslosen Yokai in Verbindung zu bringen, besonders mit dem Noperabo. Das ist nachvollziehbar, weil auch hier ein menschlich wirkendes Wesen erst bei näherem Hinsehen eine anatomische Überraschung bereithält. Eine eindeutige historische Verwandtschaft lässt sich daraus aber nicht ableiten. Wir wissen nicht einmal, ob die Menschen, die solche Geschichten erzählen, Yokai überhaupt so systematisch in Arten und Familien eingeteilt hätten, wie wir das heute gerne tun. Und vielleicht wäre das beim Shirime ohnehin ein bisschen zu viel verlangt. Wir haben einen Samurai, der nachts in Kyoto von einem fremden Mann angehalten wird. Dieser Mann zieht seine Kleidung aus, dreht sich um und präsentiert ihm ein leuchtendes Auge am Hintern. Danach verschwindet er wieder aus der Geschichte. Kein Fluch, keine Moral, keine große Erklärung, nur eine Begegnung, bei der Samurai vermutlich sehr viele Fragen hatte und leider keine davon beantwortet bekam.
Kennt ihr das, wenn ihr nachts irgendwo entlang lauft und plötzlich das Gefühl habt, dass der Weg nicht mehr stimmt? Tagsüber würdet ihr wahrscheinlich kurz stehen bleiben, euch orientieren und feststellen, dass ihr falsch abgebogen seid. Nachts, irgendwo zwischen Feldern und Wald, sieht die Sache schon anders aus. Vor allem, wenn der Weg direkt vor euch liegt. Ihr könnt ihn sehen, ihr wisst, dass ihr dort weitergehen müsst und trotzdem kommt ihr nicht voran. Ihr versucht es links, dort geht es nicht weiter, also nach rechts. Aber auch dort scheint etwas im Weg zu sein. Nur sehen könnt ihr dieses Etwas eben nicht. In Teilen von Kyushu gibt es für solche Begegnungen einen Namen. Norikabe. Das Wort bedeutet ungefähr verputzte Wand. Und genau so soll sich das Phänomen auch anfühlen. Als würde mitten auf einem nächtlichen Weg plötzlich eine Wand vor einem stehen, die vorher noch nicht da war. Nur, dass diese Wand nicht unbedingt sichtbar ist. Der japanische Volkskundler Yanagita Kunio sammelte solche Geschichten im frühen 20. Jahrhundert. In Berichten aus der Präfektur Fukuoka wird das Norikabe als etwas beschrieben, das Reisenden nachts den Weg versperrt. Wer versucht, einfach daran vorbeizugehen, stellt fest, dass das Hindernis scheinbar immer weiter reicht. Man weicht zur Seite aus und kommt trotzdem nicht vorbei. Was man in dieser Situation tun soll, hängt von der jeweiligen Überlieferung ab. In einer bekannten Variante soll es helfen, mit einem Stock gegen den unteren Bereich der unsichtbaren Wand zu schlagen. Ob das funktioniert, können wir leider nicht garantieren. Das Spannende am Norikabe ist, dass viele von uns heute wahrscheinlich ein ganz anderes Bild vor Augen haben. Wer sich ein bisschen mit Yokai beschäftigt hat oder Geki no Kitaro kennt, kennt Norikabe als riesige, massive Wand mit Gesicht, kleinen Armen und auch Beinen. Eigentlich sieht es so aus, als hätte jemand eine Hauswand erklärt, sie müsse heute leider mit auf die Abenteuerreise. Diese Gestalt ist inzwischen so bekannt, dass sie fast selbstverständlich wirkt. Historisch beginnt die Geschichte aber nicht mit einer herumlaufenden Mauer, sondern mit diesem merkwürdigen Erlebnis auf einem nächtlichen Weg. Und dann wurde die Sache noch komplizierter. 2007 wurde eine ältere japanische Bildrolle genauer untersucht, die sich heute in der Sammlung der Brigham Young University in den USA befindet. Darauf taucht tatsächlich ein Wesen auf, neben dem der Name Norikabe steht. Die Rolle wird in die Edo-Zeit datiert und ist damit wesentlich älter als die volkskundlichen Aufzeichnungen Yanagitas. Nur sieht diese Yorikabe überhaupt nicht aus wie eine Wand. Es ist ein großes, weißliches Wesen mit etwas ratlosem Gesichtsausdruck, kräftigen Beinen und einer Gestalt, bei der man nicht unbedingt sofort denken würde, natürlich eine Mauer. Damit haben wir ein kleines Problem, das bei Yokai ziemlich häufig vorkommt. Ein alter Name taucht an verschiedenen Stellen auf. Bilder verändern sich. Geschichten werden weitererzählt und irgendwann sieht alles so aus, als hätte es schon immer zusammengehört. Ob das Nurikabe aus dieser alten Bildrolle wirklich genau dasselbe Wesen ist wie die unsichtbare Wand aus den später gesammelten Erzählungen, können wir nicht sicher sagen. Unser heutiges Bild verdanken wir jedenfalls zu einem großen Teil einem Mann, der für die moderne Vorstellung von Yokai kaum zu überschätzen ist. Dem Manga-Zeichner Shigeru Mizuki. In Gegege no Kitaro machte Mizuki zahlreiche Wesen aus älteren Erzählungen und regionaler Folklore einem riesigen Publikum bekannt. Sein Nurikabe bekam einen Körper, ein Gesicht und eine Persönlichkeit. Aus etwas, das man ursprünglich vielleicht gar nicht sehen konnte, wurde eine Figur, die man sofort erkennt. Besonders schön ist, dass Mizuki selbst später von einem Erlebnis erzählte, das ihn an das Nurikabe erinnerte. Während des Zweiten Weltkriegs war er als Soldat in Neuguinea stationiert. Eines Nachts, so seine Erinnerung, konnte er auf einem Weg plötzlich nicht mehr weitergehen. Es fühlte sich an, als stünde etwas Unsichtbares vor ihm. Also blieb er dort und wartete. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass sich direkt vor ihm ein Abgrund befand. Natürlich beweist das nicht, dass in Neuguinea ein japanischer Yokai herumstand und beschlossen hat, Shigeru Mizuki von einer Klippe zu retten. Aber ausgerechnet der Mann, der später das berühmteste Bild des Nurikabe prägen würde, kannte offenbar selbst dieses Gefühl. Hier müsste es eigentlich weitergehen. Aber irgendwas sagt in mir, dass ich besser stehen bleibe. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich das Nurikabe so mag. Es braucht zunächst kein Monster, keine Klauen und keine leuchtenden Augen. Es braucht nur einen Weg, Dunkelheit und diesen einen Moment, in dem man plötzlich nicht mehr sicher ist, ob das Hindernis vor einem wirklich existiert. Heute hat Nurikabe ein Gesicht, Arme und Beine. Früher reichte offenbar schon die Wand. Und die konnte man nicht einmal sehen.
Wir haben jetzt übrigens diese Folge und letzte Folge über die Brigham Young University gesprochen. Heute ging es darum, dass da was Sinnvolles erforscht wurde. Letzte Woche ging es darum, dass einer davon, ein Absolvent der Brigham Young University, auf der Skinwalker Ranch rumsteht und auf Monitore starrt.
Stimmt. Da geht's auf jeden Fall ab.
Also ist das ja doch vielleicht eine brauchbare Uni. Ich habe das gelesen und dachte, das ist so eine Fake-Uni, damit halt Leute beim History Channel ein bisschen Credibility bekommen. Aber scheinbar gibt es diese Uni wirklich. Also, sehr geehrter Herr Eric Barth, es tut mir leid, dass ich diesen Gedanken kurz hatte. Sie haben tatsächlich studiert. Aber es gibt auch andere Seiten, Brigham Young University, das steht auf seiner offiziellen Biografie vom History Channel. Es gibt aber auch so andere Seiten, wo steht, dass er in Transsilvanien studiert hat. Und das ist halt dann völlig absurd. Was für ein Zufall, dass er dann auf die Skinwalker Ranch kommt. Das heißt auch, er konnte da hingehen. Da war kein Nurikabe im Weg. Und apropos irgendwo hingehen, gab es in Sveatown Standard-Kindergeburtstage, den jeder irgendwie einmal gemacht hat. Also es gibt ja zum Beispiel, bei McDonald's konnte man als Kind ja immer feiern und sowas. Mhm. Gab es das bei den Kids from Sveatown?
Also ich glaube, die Kids von Sveatown sind so, ich glaube schon, dass halt alle schon, oder viele, die meisten, mit denen ich in meiner Kindheit zu tun hatte, schon so privilegiert waren, dass die meistens irgendwie ein Haus und einen großen Garten hatten oder so.
Als Kinder?
Als Kinder, das hatten die hatten ein eigenes Haus, ja, das haben die gebaut auch. Ja, krass, ne?
Ja.
Meistens hatten die auch schon eigene Farmen. Sind wir auf Schweinen geritten.
Kennst du dieses Video von den beiden Jungs, die auf so einer Traktormesse sind und sich mega gut auskennen?
Ja, genau so. Ja, das ist der John Deere 364. Den fanden wir eigentlich ganz cool, aber damit kann man das und das nicht so gut machen. Genauso fühlt sich das an. Aber zumindest wurden viele Kindergeburtstage auf Bauernhöfen oder in großen Gärten gefeiert. Und oft mit so Schnitzeljagd und so, das war irgendwie so Standardprogramm, dass man irgendwie halt so das Schnitzel gejagt hat. Nein, eigentlich heißt das Schnipseljagd, ne? Nicht Schnitzeljagd.
Ich kenn's als Schnitzeljagd.
Ja, aber das ist falsch. Das heißt wirklich Schnipseljagd. Ist auch egal, du kannst es nennen, wie du willst. Jagd das Schnitzel.
Das finden wir jetzt heraus.
Ich schwöre, das ist so. Ja, während Tim weiter erzählt, kann ich ja erzählen, wie das so abgelaufen ist. Da meistens sehr engagierte Erziehungsberechtigte.
Eine Schnitzeljagd, okay. Manchmal auch Schnipseljagd. Ein Geländespiel.
Das heißt aber, ich sage, das kommt eigentlich von Schnipsel. Und das Schnitzel, das hat sie einfach nur, weil die Leute so undeutlich sprechen, wie ich. Deswegen heißt das jetzt so. Das hat mich voll unterbrochen in meiner Erzählung.
Ja, es hätte ja sein können, dass es in Sveatown keine Schnitzel gab und das der einzige Ort der Welt ist, wo es Schnipseljagd heißt. Kommentiert gerne mal, ob das bei euch Schnitzel oder Schnipsel heißt.
Okay.
Ich hätte gerne einen Wiener Schnipsel.
Ein Wiener Schnips.
Also ihr habt auf jeden Fall ein Spiel gespielt, das die ganze Welt außerhalb von Zwerthorn unter einem anderen Namen kennt als ihr. So, da wollen wir stehen.
Nein, das wird auch Schnitzeljagd genannt. Aber ja, ich habe das mal gehört, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Und das war quasi eine Fake-Info. Ist ja auch egal.
Nee, es ist beides richtig. Ist doch okay.
Ja. Ja,
Entschuldigung. Dann haben alle recht. Das ist doch viel...
Ist doch viel schöner so.
Viel mehr Weltfrieden als in deiner Annahme.
Das stimmt. Nee, das wurde viel gemacht. Und ich hatte mein... Also das war kein Basic-Geburtstag, aber der beste Geburtstag. Shoutout an meine Eltern wirklich. Das war der beste Geburtstag, den ich jemals hatte. Ich habe einmal einen Kindergeburtstag in der Kletterhalle feiern dürfen. Das war so geil.
Oh.
Das war wirklich der beste Geburtstag überhaupt.
Wie viele der Teilnehmenden wohnen jetzt in Berlin und Bouldern?
Tatsächlich keine. Aber es war wirklich, das war so geil. Ich weiß noch, dass meine beste Freundin damals... Ich glaube, ich war so 12 oder so. Meine beste Freundin damals hat nicht nur ihr Leben, sondern auch unsere Freundschaft an uns vorbeiziehen sehen, als sie oben an der Kletterwand hang und ich mich irgendwie mit jemandem unterhalten habe und die Sicherung so la 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 und sie dann irgendwie runter wollte und ich irgendwie erstmal nicht gut reagiert habe und sie vielleicht ein Stückchen runtergefallen ist, aber natürlich nicht aufgeprallt ist. Aber die Sicherung war nicht gespannt. Checkst du? Also bist du schon mal klettern gewesen?
Ja. Ich sag doch, ich bin regelmäßig auf dem Everest.
Stimmt. Ja, das war auf jeden Fall der coolste. Aber es war kein Standardgeburtstag.
Ja.
Meine Mutter hatte vielleicht keine Lust, eine Schnipseljagd vorzubereiten an dem Tag. Nein.
Also nur diese Spiele, wo man auch so diese Fäustdinger anziehen muss. Dann eine Mütze auf und eine Brille oder sowas. Und dann mit besseren Gabeln eine Tafel Schokolade zerschneiden musst und sowas.
Ach so, ich dachte, du meinst jetzt einen Topfschlag. Wie heißt das? Topfschlagen.
Topfschlagen, genau.
Das fand ich auch geil.
Das haben wir auch gemacht.
Können wir das an unserem Geburtstag hier
Sackköpfen
spielen? Können wir gleich machen.
Wir haben quasi einen Bauernhof in Dänemark gemietet.
Zum Topfschlagen.
Also, dann können wir einen Topf schlagen. Dann kommst du ja wie bei den Kühen heraus. Gucken, also wenn ihr noch eine weitere Folge nach dieser von uns hört, dann haben wir es überlebt. So. Spoiler. Oder fehlt auch kein Spoiler, ihr wisst es ja noch nicht. Das werdet ihr erst erfahren an dem Tag, wo die Folge kommen müsste. Bei uns war der Standard immer, es gab so eine Bowlingbahn, wo man dann immer, wir waren natürlich zu cool, um die Seiten hochklappen zu lassen. Und man konnte dann immer so vor oder nach dem Bowling dann noch so Pizzen belegen, ne? So kleine Tellergroße Pizzen, also so kleine Tellergroße Pizzen. Das war so ein Billigpizza hat sozusagen. Dann konntest du dann irgendwie drei Belege aussuchen, durfte die dann selber bestreuen, die Pizza, und dann gehen die so in den Ofen, dann warst du Bowling spielen und dann oder irgendwann die Pizza fertig. Das war der Standardgeburtstag, zumindest bei uns so in der Gegend. Also alle, die aus Leipzig und Umgebung kommt, Seehausen. Ich weiß nicht, ob das noch gibt, diese Bowlingbahn dort, aber da konnte man immer, da gab es diesen Pizzaladen. Also da, das ist jetzt, glaube ich, Globus. Früher war es Marktkauf. Da gegenüber war an der Messe Leipzig quasi dort. Ja, und sonst, oh, coole Geburtstage waren eigentlich alle immer ganz cool, wenn man die coolen Leute eingeladen hat. Die kamen halt nie. Manchmal kommen ja auch Gäste, die gehen einem richtig auf die Eier. Nicht wahr?
Ja.
Das war ein Übergang.
Es gibt Tiere, denen die Folklore irgendwann besondere Fähigkeiten zuschreibt. Füchse können Menschen täuschen. Katzen verwandeln sich in unheimliche Wesen. Und manchmal reicht offenbar auch ein alter Regenschirm. Und dann gibt es den Tanuki. Der Tanuki ist zunächst einmal ein echtes Tier. Auf Deutsch heißt er japanischer Marderhund, gehört zur Familie der Hunde und sieht ein bisschen so aus, als hätten sich ein Waschbär, ein Dachs und ein sehr rundlicher Hund auf ein gemeinsames Design geeinigt. Mit einem Dachs ist er allerdings nicht näher verwandt, auch wenn man diese Übersetzung im Westen bis heute immer wieder findet. In Japan lebt der Tanuki nicht nur in Wäldern, sondern zunehmend auch in Städten. Er hat außerdem seit Jahrhunderten ein zweites Leben in Geschichten, Bildern und Legenden. Dort wird aus dem normalen Tanuki der Bakedanuki, ein Gestaltwandler, Trickster und notorischer Unruhestifter, der Menschen täuschen und die erstaunlichsten Formen annehmen kann. Dabei ist der Bakedanuki nicht unbedingt böse. Das wäre für ihn wahrscheinlich auch viel zu geradlinig. In manchen Geschichten erschreckt er Menschen, in anderen spielt er ihnen Streiche, verwandelt sich oder erzeugt Illusionen. Tanuki können als Menschen erscheinen, Gegenstände imitieren und ganze Situationen vortäuschen. Manchmal ist das gefährlich. Manchmal endet es vor allem damit, dass ein Mensch irgendwann feststellt, dass er gerade von einem Marderhund verarscht wird. Das unterscheidet ihn ein bisschen von anderen berühmten Gestaltwandlern der japanischen Folklore. Auch Kitsune, also Füchse, können menschliche Gestalten annehmen und Menschen täuschen. Beim Tanuki bekommt das Ganze aber häufig etwas Erdigeres und Komischeres. Er ist gefräßig, trinkt gerne Sake, spielt Streiche und wirkt in vielen späteren Darstellungen eher wie jemand, den man auf einer Party irgendwann aus den Augen verliert und anschließend in der Küche wiederfindet. Und dann sind da natürlich seine Hoden. Falls ihr schon mal eine traditionelle oder historisierende Darstellung eines Tanuki gesehen habt, ist euch möglicherweise aufgefallen, dass die Proportionen an einer bestimmten Stelle nicht ganz der zoologischen Realität entsprechen. Wakedanuki werden in japanischen Bildkulturen nämlich immer wieder mit grotesk vergrößertem Hodensack dargestellt. Und mit vergrößert meine ich nicht ein bisschen. Auf Holzschnitten und populären Bildern kann dieses Ding so groß werden, dass der Tanuki es als Decke benutzt. Als Sack, als Fischernetz, als Regenschutz, als Transportmittel. Man kann darauf sitzen, darin Dinge einwickeln oder es über mehrere Personen ausbreiten. Künstler der Edo-Zeit haben aus der Frage, was kann ein Tanuki mit seinem Hodensack machen, offenbar eine Art kreativen Wettbewerb gemacht. Besonders bekannt sind entsprechende Darstellungen von Utogawa Kinoshi aus dem 19. Jahrhundert. Kuniyoshi hatte ohnehin ein ausgesprochenes Talent für groteske und komische Bildideen und bei seinem Tanuki wird die Anatomie endgültig zum Universalwerkzeug. Was auf den ersten Blick wie ein ziemlich ausdauernder Genitalwitz aussieht, hat allerdings auch eine zweite Ebene. Die riesigen Tanuki-Hoden waren nicht einfach nur ein Symbol für Sexualität oder besondere Fruchtbarkeit. Dahinter steckt wahrscheinlich auch ein Wortspiel mit Geld und Wohlstand. Im Japanischen gibt es den Ausdruck Kinotama, wörtlich goldene Kugeln. Und Kintama ist zugleich eine umgangssprachliche Bezeichnung für Hoden. Dazu kommt eine häufig erzählte Verbindung zur traditionellen Goldverarbeitung. Gold wird zu extrem dünnem Blattgold ausgeschlagen und dabei soll unter anderem besonders widerstandsfähige Tanuki-Haut verwendet worden sein. Aus einer kleinen Menge Gold konnte dadurch eine erstaunlich große Fläche entstehen. Gold, Ausdehnung, Tanuki, Hoden. Irgendwann fand die japanische Popkultur offenbar, dass diese Dinge hervorragend zusammenpassen. Deshalb stehen Tanuki-Figuren heute noch häufig vor Restaurants, Geschäften und Izakaya. Meist tragen sie einen Strohhut, halten eine Sake-Flasche in der Hand, haben einen dicken Bauch und einen ziemlich auffälligen Hodensack. Sie gelten als Glücksbringer und sollen unter anderem geschäftlichen Erfolg und Wohlstand bringen. Wenn ihr so eine Figur das nächste Mal seht, wisst ihr also, dass der Künstler nicht einfach ein anatomisches Detail vollkommen außer Kontrolle geraten ließ. Das gehört dazu. Allerdings wäre es schade, den Wakedanuki nur auf diesen einen sehr auffälligen Körperteil zu reduzieren. Hinter ihm steckt eine viel größere Erzähltradition und manche Tanuki haben sogar eigene Namen und regionale Geschichten bekommen. Eine der berühmtesten ist Danzoburu Danuki von der Insel Sado. Andere Geschichten erzählen von Tanuki, die sich in Menschen verwandeln, Mönche imitieren oder Reisende mit Dingen täuschen, die gar nicht existieren. Und manchmal hört man nachts angeblich auch Tanuki, die auf ihren Bäuchen trommeln. Dieses sogenannte Tanuki-Bayashi ist wiederum eine eigene Gruppe von Geschichten. Man hört Trommeln, sucht nach den Musikern und findet niemanden. Der Tanuki kann dadurch fast alles sein. Tier, Yokai, Gestaltwandler, Erklärung für merkwürdige Geräusche, komische Figur, schließlich Glücksbringer vor einem Restaurant oder Podcaster aus Bochum. Vielleicht ist diese Wandlungsfähigkeit der Grund, warum er sich so lange gehalten hat. Der Wakedanuki lässt sich nicht besonders gut auf eine einzige Geschichte oder Funktion reduzieren. Er verändert seine Gestalt schließlich schon innerhalb der Geschichten ständig. Warum sollte er außerhalb davon damit aufhören? Nur ein Detail ist über die Jahrhunderte erstaunlich zuverlässig wiederzuerkennen. Wenn ihr vor einem japanischen Restaurant einen Marderhund seht, der eine Sakeflasche trägt, schaut ruhig einmal etwas genauer hin. Es lohnt sich.
Wir hatten inzwischen einen lebenden Regenschirm, ein Auge am Hintern und einen Marderhund mit bemerkenswert vielseitiger Anatomie. Es wird also Zeit für einen Yokai, dessen Erscheinungsbild ein bisschen weniger kompliziert ist. Itan Momen ist ein Stück Stoff. Genauer gesagt ein langer, schmaler Streifen weißen Baumwollstoffs, der nachts durch die Luft fliegt. Und bevor ihr jetzt denkt, dass wir damit endlich bei einem der harmloseren Yokai angekommen sind, Ethan Moment fliegt nicht einfach dekorativ durch die Gegend. Es soll Menschen von hinten anfallen, sich um ihren Kopf oder Hals wickeln und sie würgen. Der Regenschirm war netter. Der Name Ethan Moment beschreibt zunächst einmal ziemlich genau, was wir vor uns haben. Momen bedeutet Baumwolle und Tan ist ein traditionelles japanisches Maß für Stoff. Ein Itan ist also eine bestimmte Stoffmenge bzw. ein langer Stoffstreifen. Je nach Material und historischem Zusammenhang unterscheiden sich die genauen Maße, weshalb Angaben wie Itan Momen ist exakt so und so viele Meter lang etwas mehr Präzision vortäuschen, als die Sache hergibt. Für uns reicht, wir reden über einen langen Streifen Baumwollstoff. Die Geschichten darüber stammen vor allem aus der heutigen Präfektur Kagoshima im Süden der Insel Kyushu. Besonders mit der Gegend um Koyama im heutigen Kimotsuki wird Ethan Momen verbunden. Dort erzählte man von diesem weißen Stoff, der nach Einbruch der Dunkelheit durch die Luft fliegt und Reisende angreift. Interessanterweise ist Ethan Momen aber kein Yokai, den wir einfach bis weit in die Edo-Zeit zurückverfolgen können. Die ältesten klaren volkskundlichen Aufzeichnungen, die wir heute greifen können, stammen erst aus dem frühen 20. Jahrhundert. Der berühmte Volkskundler Yanagita Kunio nimmt das Wesen 1938 in sein Verzeichnis japanischer Yokai-Namen auf. Auch in regionalen Sammlungen aus Kagoshima taucht es in dieser Zeit auf. Das bedeutet natürlich nicht, dass sich 1938 jemand hingesetzt hat und beschlossen hat, ab heute Angst vor Baumwolle zu haben. Volkskundler schreiben mündliche Geschichten auf, die bereits vorher erzählt wurden. Wir können nur nicht seriös behaupten, dass Ethan Momen schon seit 500 oder 1000 Jahren durch Kagoshima fliegt, wenn unsere Quellen das nicht hergeben. Die Grundidee scheint jedenfalls ziemlich stabil gewesen zu sein. Nachts taucht plötzlich ein weißer Stoffstreifen auf, fliegt auf einen Menschen zu und wickelt sich um Gesicht oder Hals. In manchen Erzählungen kann das Opfer den Stoff mit einem Messer oder Schwert durchtrennen. Danach findet man angeblich Blut an der Klinge, während der Rest des Wesens verschwunden ist. Was die Sache nicht unbedingt besser macht. Denn spätestens an diesem Punkt ist es offensichtlich kein verlorenes Bettlaken mehr. Warum ausgerechnet ein Stück Baumwolle zum Yokai wurde, wissen wir nicht. Man kann sich natürlich einiges dazu überlegen. Ein weißer Stoff, der nachts im Wind hängt, bewegt sich schnell auf eine Weise, die im falschen Licht erstaunlich lebendig aussehen kann. Aber das wäre bereits unsere Erklärung und nicht die der Überlieferung. Die Geschichten selbst brauchen keine meteorologische Untersuchung. Dort fliegt das Ding herum und versucht, Menschen zu erwürgen. Heute ist Ethan Momen in Japan sehr viel bekannter, als seine ursprüngliche regionale Verbreitung vermuten lässt. Und damit kommen wir wieder zu Shigeru Mizuki. Mizuki nahm Ethan Momen in die Welt von GGG no Kitaro auf und machte aus dem gefährlichen Stoffstreifen eine richtige Figur. Dort gehört Ethan Momen zu Kitaros Verbündeten und funktioniert teilweise sogar als fliegendes Transportmittel. Menschen können auf ihm sitzen und durch die Luft reisen. Das ist eine erstaunliche Karriere. Man beginnt als regionaler Yokai, der nachts versucht, Menschen mit sich selbst zu erwürgen und endet als öffentlicher Nahverkehr. Dabei verändert sich natürlich auch sein Aussehen. In modernen Darstellungen bekommt Ethan Momen häufig Augen und ein Gesicht. Manchmal wirkt er beinahe freundlich. Für die ursprüngliche Vorstellung braucht es das alles nicht. Gerade darin liegt eigentlich das Unheimliche. Es kommt kein Monster mit Zähnen und Klauen auf euch zu. Ihr seht zunächst nur weißen Stoff. Und wahrscheinlich würde man heute vieles vermuten, wenn einem nachts ein großes weißes Stück Baumwolle entgegenfliegt. Jemand hat seine Wäsche verloren, der Wind hat etwas mitgenommen, irgendwo ist ein Sonnensegel abgerissen. Die Menschen in Kagoshima hatten noch eine weitere Möglichkeit. Ethan Momen. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum ein Stück Stoff überhaupt ein guter Yokai sein soll, wir haben in dieser Folge bereits einen Regenschirm besprochen. Die Messlatte liegt nicht besonders hoch. Der Unterschied ist nur, dass der Regenschirm euch wahrscheinlich in Ruhe lässt. Die Baumwolle nicht.
Hi, ich bin ein Tanuki. Ich spiele euch jetzt einen Streich und mache die Soundqualität schlecht. Es liegt nicht an einem technischen Problem. Überhaupt nicht. Es ist nur ein Tanuki, der ein bisschen Spaß hat. Genau.
In stillen Gedenken an die Snacks FM, was darf auf einer Geburtstagsparty nicht fehlen?
Irgendwie, also Kuchen, würde ich schon sagen. Ich freue mich immer sehr auf Kuchen auf Geburtstagen. Das auch immer noch.
Was für welche?
Fanta-Kuchen. Ich finde Fanta-Kuchen so ein Geburtstagskuchen auch gerne immer noch. Also falls ihr uns was zuschicken wollt zu unserem Podcast-Geburtstag, schickt uns doch gerne ein Blech Fanta-Kuchen. Oder Tim, magst du das?
Was ist denn Fanta-Kuchen?
Du kennst keinen Fanta-Kuchen?
Nee.
Hä, hey, ohne Scheiß. Das ist einfach nur so ein Rührkuchen und da machst du irgendwie dann noch einen Schluck Fanta rein. Dann schmeckt er so ein bisschen...
Fantastisch.
Fantastisch. Und dann ist da so, so Zuckerguss und so Streusel obendrauf. Also das sieht super bunt und kindisch aus.
Ah ja, okay, hat meine Nichte letztens gehabt.
Das ist voll
geil. Da war es aber Glitzerkuchen. Bunt mit Lebensmittelfarbe.
Wow. Oder, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Papageienkuchen. Das ist wirklich mit so Lebensmittelfarbe.
Vielleicht hat sie auch das gehabt.
Ja, ist ein Unterschied.
Sehe ich da nicht, ich bin doch kein Kind.
Ja, ist immer noch, wenn ich will. Es wäre auch eigentlich geil, wenn man sowas mal machen würde.
Ich kann mit meinem Erwachsenengeld machen, was ich will.
Ja, ist so. Und man das einfach mal so regelmäßiger essen würde.
Kuchen?
Ich gehe gleich nach Hause und backe mir einen Papageienkuchen. Wäre voll geil.
Ich dachte mir als Kind auch immer, wenn meine Eltern es nicht mehr verbieten können, dann werde ich jeden Tag Pudding essen. Ich habe seit 10 Jahren keinen Pudding mehr gegessen.
Ja, checker. Obwohl ich jetzt wirklich auch, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich darüber geredet habe, ich glaube mit meiner Freundin, als ich irgendwie, wir haben gekocht und ich habe dabei Schokolade gegessen. Und da habe ich kurz einmal an die 9-jährige Svea gedacht, die das mit Sicherheit nicht gemacht haben dürfte. Und dann hatte ich natürlich auch weniger Hunger. Also meine Mutter hatte auch recht damals. Aber
ja, die klingelt? Hallo Mama Svea. Direkt festnehmen jetzt? Ja, okay. Hm? Ja, mache ich. Okay, also es gibt nichts zu Weihnachten dieses Jahr.
Ja.
Die Lüge ist aufgeflogen. Tut mir leid. Danke für den Anruf, Mama Svea. Kommen wir zu meinen Snacks, bevor ich auch abgeführt werde.
Ich habe die Nummer von deiner Mutter nicht.
Deswegen kannst du auch nicht nachprüfen, ob ich jetzt Scheiße erzähle. Aber wir haben eigentlich immer nur Gold gegessen, pures Gold. Haare des Papstes und Mondstaub, Einhörner. Wir waren so reich als Kinder.
Einhörner? Digga.
Was weißt du, warum den nicht mehr gibt? Ich habe gestern Death of a Unicorn gegessen. Egal. Bei mir gab es zum Geburtstag immer Erdbeertorte, ganz klassisch.
Erdbeertorte?
Ja.
Wie mit so Sahne und so dann?
Ja, so ein fertig Tortenboden.
Ah.
Pudding, Erdbeeren, meistens selber gepflückt. Noch so eine Masse drüber. Ja.
Das ist geil. Den mochte ich auch gerne.
Und Cheesecake. Ich mache gerne Cheesecake. Es gab früher, kennst du diese Plastikbäume, wo man so Stückchen Käse und Mini-Frikas drauf gemacht hat?
Nein.
Dieser Snackbaum, den Omas immer hatten? Okay, das hatten wir auch. Das war auf jeden Fall sehr cool. Was auch sehr cool ist, sind Socken in Sandalen. Oder nur Sandalen. Wir haben in dieser Folge inzwischen festgestellt, dass man in der Welt der Yokai bei alten Alltagsgegenständen grundsätzlich ein bisschen vorsichtig sein muss. Ein ausrangierter Regenschirm kann irgendwann ein Auge und ein Bein bekommen. Und falls ihr dachtet, wenigstens eure Schuhe würden sich aus der Sache heraushalten, muss ich euch enttäuschen. Es gibt auch dafür einen Yokai. Bakesori sind alte, japanische Strohsandalen, die ein Eigenleben entwickeln. Je nach Darstellungen wachsen ihnen Arme und Beine. Und manchmal bekommen sie auch ein Gesicht und dann laufen oder hüpfen sie nachts herum. Was bei einem Regenschirm schon einigermaßen unnötig wirkt, ist bei einem Schuh eigentlich noch beleidigender. Der besitzt bereits eine völlig ausreichende Fortbewegungsfunktion. Nur normalerweise braucht er dafür einen Fuß. Der Name ist angenehm unkompliziert. Zori sind traditionelle japanische Sandalen. Bake verweist darauf, dass sich etwas verwandelt oder zu einem übernatürlichen Wesen geworden ist. Wir haben es also ziemlich wörtlich mit einer verwandelten bzw. beseelten Sandale zu tun. Damit gehört der Bakesori in die große Familie der Tsukumogami, also jener alten Gegenstände, die irgendwann eine eigene Seele oder zumindest ein ausgesprochenes Eigenleben entwickeln. Diese Vorstellung kennen wir bereits vom Kasa Obake, aber bei Schuhen funktioniert sie besonders gut, weil sie zu den Dingen gehören, die Menschen tatsächlich ziemlich rücksichtslos behandeln. Sie werden durch Dreck gezogen, nass, abgetreten, irgendwann sind sie kaputt und werden weggeworfen. Falls Gegenstände Gefühle haben, sind Schuhe vermutlich mitunter sehr traurige Gestalten. Die Vorstellung von lebendig gewordenen Gebrauchsgegenständen ist in Japan schon seit dem Mittelalter in Bildrollen greifbar. In Darstellungen der sogenannten Nachtparade der 100 Dämonen ziehen die unterschiedlichsten alten Gerätschaften gemeinsam durch die Gegend, darunter auch Wesen, die wie beseelte Sandalen aussehen. Später begegnen uns Schuhmonster auch in populären Bildern und Spielen der Edo-Zeit. Was wir dagegen erstaunlich wenig haben, sind konkrete Geschichten darüber, was ein Bakesori eigentlich mit Menschen anstellt. Moderne Yokai-Bücher erzählen gerne, dass alte Sandalen nachts durch das Haus laufen, Lärm machen und sogar singen. Dazu findet man auch einen ziemlich berühmten kleinen Vers, in dem Zahlen und Geräusche von Schuhen vorkommen. Das Problem ist nur, sobald man versucht, diese Geschichte historisch sauber auf genau den Bakesori zurückzuführen, wird es schwierig. In älteren Überlieferungen werden verschiedene Arten japanischer Schuhe miteinander vermischt, besonders Sori und Geta, also die bekannten Holzsandalen. Es ist deshalb nicht sicher, ob die singende Sandale wirklich ursprünglich zu diesem Yokai gehört oder ob später mehrere Geschichten zusammengewachsen sind. Was ein bisschen schade ist, denn eine beleidigte Sandale, die nachts durchs Haus läuft und dabei singt, wäre eine hervorragende Geschichte. Bei uns in Deutschland zum Beispiel ein Klagelied darüber, dass wieder jemand Socken in Sandalen trug. Andererseits braucht der Bakkesori das eigentlich gar nicht. Die Grundidee ist schon seltsam genug. Ihr legt abends eure Schuhe im Eingangsbereich ab, geht schlafen und irgendwann hört ihr Schritte. Nicht draußen auf der Straße, sondern im Haus. Ihr steht auf, schaut nach und dort läuft eure alte Sandale herum, ohne euch. Im Grunde hat sie nach Jahren der Zusammenarbeit festgestellt, dass ihr für ihre weitere Karriere nicht mehr benötigt werdet. Hinter diesem ziemlich albernen Bild steckt aber eine Vorstellung, die bei vielen Tsukumogami immer wieder auftaucht. Gegenstände sind nicht völlig bedeutungslos, nur weil sie ihren Zweck erfüllt haben. Wer Dinge lange benutzt, sollte sie nicht achtlos behandeln oder wegwerfen. In mittelalterlichen Erzählungen über Tsukumogami wird genau dieses Motiv sogar ziemlich deutlich. Alte Gegenstände werden aussortiert und entwickeln daraufhin ein Eigenleben, teilweise auch aus Ärger darüber, wie ihre Besitzer mit ihnen umgegangen sind. Ob Menschen deshalb tatsächlich Angst hatten, ihre alten Sandalen könnten nachts zurückkommen, ist eine andere Frage. Gerade bei Yokai müssen wir aufpassen, Bilder, Unterhaltung und Volksglauben nicht einfach in einen Topf zu werfen. Ein Monster kann auch deshalb existieren, weil Menschen Freude daran hatten, es zu zeichnen und sich darüber Geschichten auszudenken. So wie Svea. Und dafür eignet sich der Bakkesori ziemlich hervorragend. Denn die Vorstellung lässt sich auch heute noch problemlos nachvollziehen. Wahrscheinlich besitzt fast jeder irgendwo ein paar Schuhe, das längst hätte entsorgt werden müssen. Die Sohlen sind durch, irgendetwas löst sich bereits, aber man behält sie trotzdem, weil sie bequem sind. Vielleicht ist das gar keine schlechte Entscheidung. Es sei denn, ihr steht drauf, nachts Schritte in eurer Wohnung zu hören.
Es regnet in Edo. Irgendwann gegen Abend steht am Straßenrand ein Kind. Es trägt einen großen Hut und hält ein Tablett vor sich, auf dem ein einzelner Block Tofu liegt. Auf dem Tofu ist ein Ahornblatt zu erkennen. Und das war es eigentlich. Das Kind spricht niemanden an. Es verfolgt keine Reisenden, verwandelt sich nicht in ein Monster und lauert auch nicht darauf, dass jemand näher kommt. Es steht einfach im Regen und hält Tofu. Warum ist das so witzig?
Weiß ich nicht.
Ich bin total niedlich irgendwie, der arme Junge. Das ist Tofu Koso, der Tofu-Junge. Und ich glaube, ich habe meinen Lieblings-Yokai gefunden. Denn während andere Wesen wenigstens so tun, als hätten sie eine Aufgabe, hat der Tofu Koso nicht einmal das nötig. Er ist ein kleiner Junge mit einem großen Hut und einem Tablett Tofu. Mehr scheint von ihm nicht erwartet zu werden. Interessant wird die Geschichte aber ausgerechnet dann, wenn man sich wundert, wo dieser Junge eigentlich herkommt. Denn beim Tofu-Koso landen wir nicht bei einer uralten Legende aus irgendeinem abgelegenen Bergdorf. Wir landen mitten in der Unterhaltungskultur von Edo. Die älteste bekannte Veröffentlichung, in der er auftaucht, stammt aus dem Jahr 1779. Sie trägt den Titel Yokai Shiyoshi Yobanki und gehört zu den sogenannten Kiboshi. Das waren populäre, reich illustrierte Unterhaltungsbücher, die sich vor allem an ein erwachsenes, städtisches Publikum richteten. Sie waren witzig, satirisch, manchmal ziemlich albern und griffen gerne Dinge auf, die gerade modern waren. Sprich, irgendwann war offenbar Tofu modern genug für einen eigenen Yokai. In den folgenden Jahren taucht der Tofu Koso immer wieder in solchen Büchern auf. Sein Aussehen wird dabei zunehmend vertraut. Ein kleiner Junge mit übergroßem Kopf und großem Hut, häufig mit herausgestreckter Zunge und vor allem mit seinem Tablett. Darauf liegt ein Block Tofu, oft mit einem roten Ahornblatt als Muster. Warum ausgerechnet ein Ahornblatt auf dem Tofu liegt, ist nicht abschließend geklärt. Es gehört aber irgendwann zu seinem Erscheinungsbild. Das Faszinierende daran ist, dass der Tofu Koso möglicherweise von Anfang an weniger Schreckgestalt als Figur war. Also nicht erst ein gefürchteter Yokai, der irgendwann verniedlicht wurde, sondern ein Wesen, das innerhalb einer florierenden Unterhaltungsindustrie groß wurde. Man könnte sagen, er war Merch, bevor es überhaupt Merch gab. Denn er blieb nicht lange nur in Büchern. Tofu Koso tauchte auch auf Spielkarten auf, in Brettspielen, auf Bildern und anderen populären Gegenständen. Offenbar mochten die Menschen in Edo diesen etwas dümmlich dreinschauenden Jungen mit seinem Tofu einfach. Beim Tofu-Kosu kommt noch dazu, dass Tofu selbst in der Edo-Zeit ein ausgesprochen alltägliches und beliebtes Lebensmittel war. 1782 erscheint sogar ein Kochbuch namens Tofu Hyakushin. Ungefähr 100 erlesene Tofu-Gerichte. Das Buch wurde ein Erfolg und zog weitere Ausgaben und Nachahmern nach sich. Es gab also tatsächlich so etwas wie einen kleinen Tofu-Boom. Und mitten darin steht dieser Junge mit Tofu. Ich persönlich sehe da gar kein Problem. Natürlich haben spätere Erzählungen versucht, dem Tofu-Kosu noch ein bisschen mehr Yokai zu geben. Im Internet findet man zum Beispiel die Behauptung, man dürfe seinen Tofu auf keinen Fall essen, wenn man danach krank werde oder der Körper von Schimmel befallen werde. Das klingt hervorragend und würde diese Geschichte sehr schön eskalieren lassen. Leider lässt es sich in den älteren Quellen nicht vernünftig belegen. Also müssen wir mit der wesentlich erschreckenderen Wahrheit leben, dass der Tofu-Kosu auch wahrscheinlich wirklich nur Tofu zeigt. Was man damit anfangen soll, weiß niemand so genau. Vielleicht bietet er ihn an. Vielleicht trägt er ihn irgendwo hin. Vielleicht steht er auch einfach gerne bei Regen herum und möchte, dass jeder sieht, was er heute zum Abendessen isst. Das macht ihn mir ausgesprochen sympathisch. Denn wenn man sich die anderen Yokai dieser Folge ansieht, sind die Alternativen nicht besonders verlockend. Man kann nachts von einem Stück Baumwolle erwürgt werden, einem Mann mit einem Auge am Hintern begegnen oder feststellen, dass der Schmutz im Badezimmer inzwischen jemanden angelockt hat. Und dann steht da dieser kleine Kerl mit einem Block Tofu. Keine riesigen Hoden, keine Zunge, die den Boden ableckt und keine Angriffe. Ich würde sagen, ich nehme den Tofu.
Ja, sind alle Gäste da. Und ich spreche für alle Menschen auf dieser Erde. Wenn dann Gäste auf Partys sind, gibt es immer ein Gäste-Ranking. Wer ist der coolste Gast und wer ist der nicht coolste Gast? Ich vermute mal, dein Lieblingsgast wäre Tofu Boy.
Of course. I love it.
Aber wer wäre Platz 2?
Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde den Kasa Obake finde ich schon irgendwie ganz funny. Ich kann mir vorstellen, dass er aber auch sehr anstrengend sein kann.
Wenn er so rumspringt in der Ecke.
Ja.
Die Sandalen ja auch. Wenn die dann auch noch singen. Es gibt eines der Bilder, was ihr bei uns sehen werdet. Wahrscheinlich, muss ich nochmal gucken, ob ich das rechtlich hochladen kann, aber auf yokai.com. Da kann man alphabetisch alle Yokai finden und wenn ihr da die Sandalen oder den Regenschirm sucht, gibt es da sozusagen ein Bild von ihnen gemeinsam, also weil die ja gemeinsam Gegenstände sind, die wahrscheinlich zu Hause in der Ecke stehen, dass sie dann gemeinsam da rumtanzen. Und so stelle ich mir das dann auch vor, dass dann irgendwie deine Sandalen mit einem Regenschirm da rumtanzen. Mhm. Also ich glaube, die sind schon nervig. Also die sind auf dem Dancefloor auf jeden Fall. Tofu Boy steht in der Küche.
Meinst du?
Die Mauer steht...
Also eigentlich steht auch draußen Tofu Boy.
Das stimmt, der steht auf dem Balkon. Und niemand, das ist so der alleine raucht, wenn jemand mit ihm spricht. Und ja, dieses Mauerding, das ist der so im Türrahmen steht zu irgendeinem Raum, wo man hin will, aber irgendwie nicht weggeht, weil er auch wie so 2,8 Meter groß ist und man sich nicht vorbeidrängen kann. Das ist die Mauer. Wer ist das Baumwollding? Was ist das für ein Partytyp?
Das ist der, den man eigentlich gar nicht da haben will, der von draußen reingekommen ist, weil die Tür irgendwann offen stand.
Und jeden immer so in Gespräche reinzwingt, die man gar nicht will.
Ja, und dann einem auf einmal von seinem miserablen Liebesleben erzählt. Und wenn man ihm nicht zuhört, dann will er einen erwürgen. So ein typischer Incel halt. Ich glaube, ganz kurz, was ich zu den Schlappen sagen will. Ich glaube, der Schlappen wäre so unfassbar nervig. Man stellt dir mal so einen harten Flipflop vor, der immer wieder so auf den Boden klatscht. Das ist so ultra laut.
So flappig, flappig, flappig. So richtig schnell nacheinander, ne?
Ja, das wäre so schlimm.
Ja, deswegen glaube ich, es ist... Okay, haben die auch geile Songs drauf, wenn man die singt? Vielleicht singt der Robbie Williams, Angels.
Das wäre so
geil. So, meine Sandale schon wieder. Ja, dann ist natürlich noch der Tanuki. Das ist der tagesvollste, der so, das sind so diese Typen, die so Fischerhüte tragen. Aber nicht weil sie so Kiffer sind, sondern weil die es irgendwie lustig und cool finden.
Mhm.
Der so auf der Couch sitzt, der muss sich gar nicht bewegen auf der Party. Also alle finden den irgendwie lustig, wird immer eingeladen, weil mit dem macht es ja irgendwie immer Spaß. Niemand weiß, wann er eigentlich Geburtstag hat oder was er so macht. Das ist einfach irgendwie lustig. Und sitzt halt da und aus der Hose hängen immer die Balls raus oder sowas. Das ist der Tanuki.
Meinst du?
Ja, oder?
Ich kann mir vorstellen,
dass das... Der Tanuki verarscht ja auch mal alle. Und das machen diese Typen noch auch dann, oder? Die pranken dich dann halt so. Und übertreiben mit so manchen Prank auch mal. Und dann trifft man sich auf der Beerdigung.
Ich würde gerne wissen, über welchen Tanuki du aus deinem Leben gerade nachdenkst. Das muss jetzt auch nicht sagen.
Nee, also doch, wir hatten so Typen, ach, wie hieß der denn? Ich weiß nicht mal den Vornamen von diesem Typen. Der hat ja alle nur beim Nachnamen genannt. Er hieß halt Langer. Der Langer.
Langer.
Alle fanden den immer lustig. Ich habe das nicht verstanden. Ich hing ja auch nicht mit ihm rum. Aber der war halt immer irgendwie da. So, der Langer. So, den haben wir jetzt vergessen, unserem Gästering. Achso, genau. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich fände am lustigsten. Ja, nee, also ich fände, glaube ich, den Tanuki und auch den Tofu-Boy am lustigsten als Gäste. Ich glaube, für den Heimweg wäre der Arsch ganz lustig. Weil wenn das Auge leuchtet, hast du halt eine Taschenlampe dabei, so, ne, wenn es nachts
ist. Und der läuft dann auch rückwärts so, während er den Arsch offen hat?
Ja, notfalls setzt du den halt so in einen Einkaufswagen, hast halt quasi so eine fahrende Taschenlampe mit. Oder auf so einem E-Roller, der sich dann so vorne auf den Lenker setzt. Dann hast du halt, okay, der E-Roller haben selber Licht. Gut, nee, vergessen, der kann zu Hause bleiben, der Arschtyp. Aber wenn du dumm angemacht wirst von jemandem, dann kannst du halt sagen, pass mal auf, was dir mein Freund jetzt zu zeigen hat. Arschauge. Und dann so wie die Glücksbär schießt, nur halt nicht aus dem Bauch, sondern aus dem Arsch.
Ja.
Es ist spät, wir sollten nun Richtung Bett gehen.
Jetzt reicht's auch.
Reicht jetzt mal. Aber ja, puh, was eine Party. Aber wenn du nur so komische Sachen einlädst, Svea, lasse ich dich nie wieder eine Geburtstagsparty planen. Regenschirme, Baumwolle, Arschauge. Was kommt als nächstes? Richard Techno?
Wie wär's denn mit dem Bauarbeiter aus dem Lego-Film? Oder wir fahren den einfach selbst besuchen. Ich packe schon mal die Mikros ein. Und das war Radio Obscura.
Ob wir euch erst seit kurzem oder schon seit einem Jahr begleiten, vielen Dank, dass ihr uns zuhört und hoffentlich auch weiter zuhören werdet.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt arschäugiger Regenschirmtofu.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln. Aber im Dunkeln ist es nicht so schlimm, dass Arschauge leuchtet.
Und Radio aus. Die Katze.
So, das ist das.